Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir behandeln weiter den Auszug Israels, aber sind heute noch bei der Berufung von Mose. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier in der Gesprächsrunde habe ich Luise, Jürgen und David. Und ich bin der Thomas. Wir wollen am Anfang noch beten, dass Gott uns hilft beim Studium seines Wortes. Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und bitten dich um Weisheit, bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir jetzt bei dem, was wir studieren, noch erkennen dürfen, wie du es mit uns meinst. Hilf uns, die Augen zu öffnen, hilf uns, dass wir dein Wort verstehen, und wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Ja, meine Frage an euch, weil es geht ja hier gleich um ein Feuer. Habt ihr schon mal so ein Feuer erlebt? So ein richtig echtes, großes?
Ja.
Ja? Erzähl mal, wie war es denn?
Das war groß und heiß. Man kennt das in Österreich halt so, die Sonnenwendfeier. Da werden wirklich sehr große Feuer gemacht, so 3-4 Meter hoch. Und ja, macht Spaß als Kind, aber ist sehr heiß.
Sehr heiß, ja. Also da geht man normalerweise...
Nicht so weit ran.
Ja, auf Abstand, okay.
Wir hatten das auf dem Pfingstlager letztes Jahr. Auch so ein riesiges, großes Feuer. Und man hat gesehen, dass ein riesiger Kreis sich da rumversammelt hat, aber wirklich mit einem Sicherheitsabstand von 2-3 Meter, und für gefühlt eine halbe Stunde haben die Leute einfach nur auf dieses Feuer geschaut und es genossen, und sich einfach, die Faszination hat die Leute wirklich ans Feuer gezogen.
Ja, ja. Ja, so ein Feuer ist wirklich faszinierend.
Ja.
Aber es hat natürlich die Eigenschaft, etwas zu verbrennen. Am Ende bleibt nichts übrig. Und hier kommen wir jetzt an eine Stelle im Leben von Mose, wo er eine solche Erfahrung hat. Denken wir mal kurz drüber nach, wie war sein Leben vorher? Was hat er denn bis dahin erlebt?
Manches hat er nicht bewusst erlebt, aber dass er eigentlich geboren ist unter einer Todesdrohung. Als Knabe sollte er vernichtet werden und ist dann auf dem Nil ausgesetzt worden. Und sein Leben wurde wundersam bewahrt.
Mhm. Ja, was noch?
Ja, also eigentlich sehen die Jahre vor diesem Kapitel ziemlich gewöhnlich aus. Also die Ereignisse in Ägypten, die liegen ja schon 40 Jahre eigentlich schon in der Vergangenheit. Also Mose hat schon einiges erlebt gehabt, aber das, was er erlebt gehabt, liegt schon in längerer Vergangenheit.
Okay.
Also vielleicht hat sich so der Alltag bei ihm so eingekehrt langsam.
Mhm.
Nach so 40 Jahren.
Routine eher in diese Richtung.
Ja. Genau.
Okay, ja.
Genau.
Ja. Naja, wir unterstellen jetzt, dass die 40 Jahre, dass er da nichts erlebt hat. Wir wissen es einfach nicht, weil die Bibel wenig sagt.
Ja, gut,
ja, das stimmt. Oder weil er es nicht berichtet. Ne?
Noch dazu war er ja Hirte, und wir wissen, es war gar nicht so ein einfaches Leben. Aber er wurde ja vorbereitet dann auf seine große Aufgabe, das Volk Israel zu führen.
Ja, ja, das kommt ja noch. Wie alt ist er denn jetzt hier in Kapitel 3, bevor er berufen wird? Wissen wir das Alter ungefähr?
Ja, um die 80, oder?
Um die 80.
40 Jahre Ägypten, ja, und dann 50 richtig. Jahre Wüste.
Ja.
Ich wollte noch hier ein Detail geben. Also er hat ja dann geheiratet, die Zippora.
Ja.
Und interessant ist, dass er seinen Sohn Gershom nennt, denn ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande.
Mhm.
Und in der damaligen Zeit war diese Heimatlosigkeit, keine Heimat zu haben oder ein Fremdling zu sein, schon ein großer Makel oder etwas, was Leute auch als tiefen Kummer empfunden haben. Also es war vielleicht nicht das glücklichste Leben, was das jetzt angeht, dass er so nirgendwo dazugehört hat. Er war immer ein Fremder.
Ein Fremder, ja. Ja.
Ich meine, er ist am ägyptischen Hof irgendwie aufgewachsen und wurde von seinen eigenen Leuten, den Hebräern, auch als Fremder gesehen.
Ja.
In Ägypten hat er auch nicht dazu gehört, da hat er dann diesen Ägypter noch erschlagen, hat sich also versucht, mit den Hebräern zu assoziieren, und jetzt ist er bei den Midianitern, ist nichts passt so richtig.
Mhm.
Und vielleicht ist das so seine Situation.
Und das scheint so, dass sein ganzes Leben ist, als wäre er ein Fremdling, ja.
Mhm.
Weil danach wird er berufen und weiterhin die letzten 40 Jahre seines Lebens ist er nur unterwegs.
Mhm.
Ja. Und darf dann nicht einmal in das gelobte Land hinein, aber das kommt dann später noch. Schauen wir uns mal diese Berufung an. In 2. Mose, Kapitel 3, Kann da mal jemand von euch lesen? Oder David, darf ich dich bitten, ja? Mhm. Vers 1 bis 6 vorzulesen.
Sicher. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er aber antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Dankeschön. Hier eine Begegnung mit einem Dornbusch, der brennt und auch nicht verbrennt. Was denkt ihr, warum wählt Gott gerade dieses Zeichen?
Feuer ist ja etwas, wie wir schon gesagt haben, was Menschen auf einer gewissen Distanz hält. Und Feuer ist auch oft ein Kleid, das Gott sich gibt. Also ich denke jetzt an diese Wolken- und Feuersäule. Er selber kann nicht gesehen werden, ohne dass Menschen dabei zugrunde gehen, sage ich mal, und schützt die Menschen vor seinem Anblick durch so eine Naturgewalt.
Du siehst es ja auch bei den 10 Geboten. Der Berg brennt ja auch, wie Gott erscheint. Und für mich hat Feuer immer so zwei Komponenten. Einmal Bedeutung für Liebe und einmal für Gericht. Dass du die zwei Komponenten siehst. Weil eben bei den 10 Geboten siehst du auch, dass eigentlich das Volk Israel bekommt Angst. Aber Mose geht mitten rein. Die Frage ist, wie siehst du das Feuer? Siehst du die Liebe darin oder siehst du das Gericht darin oder was Gefährliches darin?
Irgendwie muss Mose darauf aufmerksam geworden sein. Und was ihn am meisten wahrscheinlich hier beeindruckt, ist schon, weil es ja erwähnt wird als Detail, es brennt etwas, aber es verbrennt nicht. Und David, hast du es vorgelesen? Er sagt ja dann hier in Vers 3, ne, das muss ich mir mal anschauen, sagt er. Da ist was Faszinierendes, da ist was Außergewöhnliches, da ist was Übernatürliches, muss ich mir anschauen, sagt er. Und dadurch wird er tatsächlich neugierig und geht dorthin. Er hat nicht gedacht, es ist Gottes, der ihm hier begegnet.
Was ich auch interessant finde, er wählt einen Dornbuschgott. Er hätte einen wunderschönen Busch wählen können, aber er wählt einen Dornbusch, was ja auch wieder ein bisschen so für mich auf Jesus hindeutet, diese Dornenkrone und Dornen, Sünde und so weiter. Er wählt jetzt das.
Okay. Wie stellt sich Gott hier dem Mose vor? Was finden wir hier so in diesem Text über Gott?
Ich finde in Vers 6 interessant, dass er sich als Gott deines Vaters, Abrahams, Isaaks und Jakobs vorstellt, weil Mose ja eigentlich dieser Fremdling ist, dessen Zugehörigkeit irgendwie nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Also klar, er hat diese Geburtsabstammung, aber wo er aufgewachsen ist, wo er jetzt ist, er gehört ja, wie wir schon gesagt haben, nicht so dazu. Und das ist, als wenn Gott ihm zusichert, du bist Teil dieser Gemeinschaft und Nachkommenschaft von Abraham. Und er stellt sich ihm so vor und sagt, das ist der Gott deines Vaters, also deine Linie, deine Familie.
Dankeschön. Was noch?
Als heilig stellt er sich vor, denn er sagt ja, zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliger Boden. Weil so auf die Art halt ich anwesend bin hier, Gott.
Auch ein Zeichen der Respekt, ne? Schuhe ausziehen. Gibt ja heute noch so eine Religion, die das macht. Wir sind da eher weg, wir behalten die Schuhe an, wenn wir zum Gottesdienst kommen, aber das ist immer noch ein Zeichen von Respekt, Wertschätzung, Hochachtung. Was finden wir noch in diesem Abschnitt hier über Gott? Wie wird Gott vorgestellt?
Also er stellt sich nicht so vor, aber wir können auf jeden Fall lesen, dass Mose sein Angesicht verbirgt, weil er sich so sehr fürchtet, Gott anzusehen. Also Mose ist, wie gesagt, er lässt sich auf die Begegnung ein, aber auf der anderen Seite ist er auch wirklich in einen Schreckenszustand versetzt, weil er wirklich jetzt weiß und bemerkt, mit wem er überhaupt redet.
Ich meine, wir könnten jetzt auch noch was hineindeuten, in das, dass der Busch nicht verzehrt wird. Also wenn Gott möchte, kann jemand in seiner Gegenwart sein, ohne verzehrt zu werden? Also dass das auch in Gottes Macht steht, dem Menschen letztlich eine Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen, die eigentlich nicht möglich ist.
Mhm. Ja, das stimmt auch. Haben wir an anderen Stellen öfters, ja, wenn jemand so dem Engel des Herrn zum Beispiel begegnet, dass er dann Angst hat, der wird verzehrt. Ja. Mhm. Ja. Schauen wir uns das kurz noch an im Vers 2. Es heißt ja hier, dass der Engel des Herrn ihm erschien. Mhm. Und der Engel des Herrn erscheint ihm hier in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch heraus. Mose ist dann neugierig, Vers 3, will sich's anschauen. Und dann heißt es in Vers 4, als der Herr sah, dass er hinzutrat. Und dann haben wir in Vers 6 gelesen, dass
Gott ihm zu.
Also ja, richtig, ja, rief Gott ihm zu. Und dann in Vers 6, ich bin der Gott deines Volkes. Ja, wer jetzt? Ist es jetzt der Herr? Ist es jetzt Gott? Ist es der Engel des Herrn? Oder ist es alles das Gleiche? Oder wie jetzt?
Ja, wir haben immer ein Problem mit Engel, aber Engel heißt ja nur ein Bote. Das heißt, der bringt halt die Botschaft Gottes. Und du hast es ja an anderen Stellen auch, dass zuerst der Engel des Herrn auftritt und dann auf einmal merkt man, das ist aber eigentlich Gott, der das ist. Und das heißt nur, da kommt jemand, der bringt eine Botschaft. Also Gott. Und in dem Fall ist es halt, wie wir wissen, Jesus, der da kommt im Dornbusch.
Okay.
Die erste Stelle, wo der Engel des Herrn vorkommt, ist ja bei, oder ist es die erste, bei Hagar. Ja. Ich glaube schon.
Kapitel 16, ja.
Kapitel 16 in 1. Mose.
Ja.
Und da ist es eben der Engel Gottes und gleichzeitig nennt sie später den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Mhm. Also auch dort haben wir das und später beim Manoah und anderen.
Abraham und Isaac ist, glaube ich, auch das gleiche, oder? Ist auch Engel des Herrn und dann
ist das eigentlich der Herr. Gottes. Ja, richtig, das gibt es wirklich öfter, dass es gleichgesetzt wird dann.
Das ist richtig, ja.
Klar. Oder, weiß nicht, du willst da, glaube ich, gerade hin. Richter 13, genau, wo in Vers 22 oder so, ne, wo der Manoah dann die Krise kriegt.
Genau, also der Engel des Herrn, der präsentiert sich in Vers 3, Richter Kapitel 13, Vers 3, der Engel des Herrn erschien der Frau. Und dann Vers 22 sagt das Ehepaar oder Manoach, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben.
Genau, ja. Und Kapitel 6 wäre auch noch die Geschichte von Gideon, Richter Kapitel 6, Gideon und so. Wir haben mehrere Stellen, gerade im Alten Testament, wo der Engel des Herrn, also mit diesem Artikel, ja, determiniert, auftaucht. Und er spricht sehr oft in der Ich-Form, wenn er von Gott redet. Und gerade auch hier bei der Geschichte von Simson dann immer nur, er nimmt Opfer an. Mhm. Welcher Engel als Bote oder geschaffenes Wesen dürfte sowas? Ja, also nur Gott allein nimmt am Ende Opfer an und auch Anbetung an. Und das sind so Hinweise, die uns helfen zu verstehen, wer ist der Engel des Herrn. Es wird dann später auch beim Volk Israel gesagt, dass der Engel des Herrn mit dem Volk mitgeht in der Wolkensäule, in der Feuersäule.
Und um den Kreis zu schließen, 2. Korinther sagt dann eben, dass Christus mit ihnen in der Wüste gegangen ist.
Richtig.
So sehen wir dann ja auch diesen Zusammenhang.
Genau, ja. Oder sagen wir 1. Korinther 10 ist das dann.
Ja, 1. Korinther 10, genau.
1. Korinther 10, wo dann tatsächlich davon die Rede ist, es war Christus, der ihnen folgte. Also wird uns hier von der Bibel her der Schlüssel gegeben. Mhm. Die Bibel erklärt sich selbst, tatsächlich ist der Engel des Herrn, man würde sagen, der Sohn Gottes. Mhm. Ja. Und das ist jetzt natürlich spannend, weil wir haben tatsächlich hier den Engel des Herrn, Vers 2, welcher ist der Herr, Herrn Großbuchstaben, also Yahweh, also JHWH, die hebräischen Buchstaben. Und als Mose dann fragt, ja, wer bist denn du, wie ist denn dein Name, haben wir in Vers 14 eine interessante Antwort auf diese Frage. Gott spricht hier zu Mose und sagt, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Wie versteht ihr hier diesen Namen Gottes?
Ich erinnere mich dann an Offenbarung, wo es heißt, der da ist und der da war und der da kommt, weil das auch so diesen Aspekt von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, also man könnte vielleicht auch sagen, der ewig Seiende, was ja von niemandem sonst gesagt werden kann.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ja, ich verstehe das auch so, dass halt Gott war immer schon der Gleiche und wird immer der Gleiche sein, er verändert sich nicht und er war früher schon da. Und ist den Menschen beigestanden und wird es auch in der Zukunft und vor allem auch jetzt. Ich bin jetzt. Ich verstehe das ja auch so persönlich, so ich bin so auf die Art bei dir, ich bin da.
Ich glaube auch, dass es schwierig ist, Gott in Kategorien, in Bilder, in Begriffe auch einzuordnen, auch wenn Gott einen Namen hat. Aber wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, wer ich sein werde, das ist für mich einfach der Ausdruck, ich bin. Bin. Und das sagt schon alles aus. Ich bin der Gott und ich werde der Gott sein und ich war der Gott und ich bin einfach da. Und ich meine, genauso fängt ja die Bibel an. Er erklärt sich nicht. Er sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es ist einfach die Realität und die, die braucht Gott eigentlich auch nicht wirklich zu erklären.
Ja. Du siehst es ja auch im Johannesevangelium, dass dieses Ich Bin mehrere Bedeutungen hat. Jesus sagt es ja öfters.
Ja.
Ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg und die Wahrheit und so weiter.
Ja.
Es hat ja viele Bedeutungen.
Ja.
Und wenn Jesus dann sagt, ehe Abraham war, bin ich, ist die Reaktion, sie heben Steine auf. Also sie verstehen dann sehr genau seine Anspielung auch auf den Gottesnamen.
Richtig, ja. Und die sehen es als Gotteslästerung. Deswegen soll er in ihren Augen dann sterben. Tatsächlich spannend, was für eine Verheißung. Wir haben schon ein bisschen was angerissen, aber tragen wir es doch nochmal tiefer zusammen. Welche Verheißungen stecken hier in dem Namen Gottes?
Ja, ich glaube, es geht auch sehr stark darum, weil es ist ja kurz davor, bevor das Volk Israel aus Ägypten befreit wird. Und sie sind ja da in der Sklaverei und werden geknechtet und harte Zeit. Und dass sie sehen, Gott hält an seinem Bund, seinem Versprechen fest. Ich bin der Gott, der auch Abraham und so weiter das Versprechen gegeben hat. Und dazu stehe ich aus und das wird auch so bleiben. Glaubt mir, bleibt treu und wartet.
Okay. Also Gott selber ist treu, zuverlässig, gegenwärtig.
Ich bin für euch da auch letztlich. Er ist nicht einfach nur für sich selbst, sondern die Tatsache, dass er das eben auch sich offenbart und hier zeigt, sagt auch, dass er eine Absicht hat mit den Menschen, Beziehung möchte.
Ja.
Es ist auch der Bundesname Gottes, ne, der sehr oft im Zusammenhang steht mit der Bundesbeziehung.
Ja. Ja, daher haben wir dann diesen hebräischen Namen JHWH. Ja, Yahweh, beziehungsweise in den Bibeln, zumindest in den deutschen Bibeln, immer wieder in Großbuchstaben Herr. Dass wir wissen, hier wird dieser Name verwendet. Vers 14 hatten wir nun schon angerissen, ja, wo Gott, also dem Mose, die Antwort gibt auf diesen Fragen, ja, wie heißt du denn, auf diese Frage, wie heißt du denn eigentlich? Gehen wir nochmal ein Stückchen vorher. Nachdem also Mose jetzt diesen Dornbusch sieht und seinen Namen hört, der gerufen wird. Und er auch den Hinweis bekommt, zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und wo dann Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, Vers 7. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Und dann kommt dieser Auftrag, Vers 10, so geh nun hin. Geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Fällt euch bei diesen Versen was auf? Wie spricht hier Gott über das Volk Israel?
Also erstmal, er spricht von seinem Volk. Er spielt, wie wir schon gesagt haben, er spielt genau auf das an, was wir im ersten Buch Mose immer wieder hören. Abraham, Isaac, Jakob, das sind die Bündnispartner von Gott und somit ist ihre Familie, ihre Nachkommenschaft das Volk Gottes. Und das zweite Buch Mose fängt damit an, dass das Volk Israel in Knechtschaft, in Sklaverei lebt und man sich jetzt die Frage stellt, was ist aus all dem geworden? Und Gott sagt, trotz all dem, was gerade passiert, stehen meine Versprechen, meine Verheißungen und auch, dass ich mich mit dem Volk Israel identifiziere, dass es trotz all dem mein Volk ist, auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, als hätte ich mein Versprechen gehalten.
Aber es ist trotzdem mein Volk, ne?
Ja.
In 1. Mose 15 haben wir eigentlich zum letzten Mal dieses Offenbarung an Abraham, wo es dann auch heißt, ja, sie werden Fremdlinge sein in einem fremden Land, 400 Jahre, oder waren es 430, und nach 4 Menschen altern kommen sie zurück, oder wie es da auch heißt. Und dann ist davon aber nicht mehr so viel die Rede. Und dann sind einfach diese Ereignisse mit Josef und sie haben einfach diesen neuen Status und sind da in Ägypten und denken vielleicht nicht mehr so viel daran. Und jetzt wird wieder daran angeknüpft und der gesamte Plan schon geäußert. Also er wird sie dort wieder in dieses Land bringen und ja, Sachen, die sie vielleicht schon vergessen hatten, nicht mehr dran gedacht haben.
Ja.
Und du siehst auch, es ist ein Gott, der sich kümmert, also er macht etwas. Er sitzt nicht irgendwo auf irgendeinem Thron und sieht sich das Ganze an, sondern er greift auch wirklich ein, er kümmert sich drum. Und er schickt eben Mose los, um sein Volk zu befreien und da rauszuholen.
Ja. Ich meine, was kann man aus der Geschichte denn noch ableiten über Gott? Schaut, als Mose geboren wurde, so wird uns das ja gleich am Anfang des 2. Mosebuchs gesagt, war gerade diese Zeit gekommen, wo der Pharao entschieden hat, das Volk Israel will er reduzieren. alle männlichen Babys sollen getötet werden. Jetzt ist Mose schon, wie alt haben wir gesagt? 80. Mhm. Und erst jetzt kommt Gott. Mhm. 80 Jahre lang warten. Boah, was sagt euch das über Gott, über seinen Zeitplan und vielleicht darüber, wie wir manchmal Geduld lernen müssen?
Er sagt ja, er hat ihr Geschrei gehört, ihre Leiden erkannt, aber ja, die Zeit ist schon sehr lange.
Ja, es ist auch das Gleiche wie bei Mose, dass er, nachdem er den Ägypter umbringt, 40 Jahre in der Wüste sitzt, bevor er seine große Aufgabe bekommt. Gott denkt halt in anderen Zeiträumen. Und zum Beispiel jetzt bei Mose, glaube ich persönlich, war auch, damit er sich ändert und bereit ist für diese große Aufgabe. Aber ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Lehre für uns, dass wir Geduld üben. Wir wollen oft ein Gebet sprechen und sofort eine Lösung oder es soll sofort was passieren. Aber ja, Gottes Wege sind anders.
Mhm. Ja. Ich meine, es bleibt ja auch am Ende nicht dabei. Mhm. Es werden ja noch sich um einige Jahre noch weiter verzögern, wenn wir die nächsten Bücher uns anschauen. Aber trotz all dem ist Gott, vielleicht ist er nicht darüber begeistert, aber er ist auch nicht darüber frustriert. Weil er trotz all dem so eine große Treue hat, ja, sich so sehr mit seinem Volk identifiziert, ihm so sehr das geben will, was er ihm versprochen hat, dass er einfach durchhält und eben wartet, abwartet.
Ja. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Ja. Ja, die Frage, wie lange noch, die wird ja öfters gestellt. Mhm. Ja. Mhm. Und dann wird man schnell ungeduldig und wünscht sich, es wäre doch möglichst heute schon oder morgen.
Könnten wir ja aufstellen, wann kommst du wieder?
Ja, genau.
Wann ist die Wiederkunft? Ja. Warum nicht jetzt schon? Ja. Was muss noch passieren so auf die Art? Ja. Aber ja, das ist ein menschliches Denken, aber halt nicht göttliches.
So, und was sind dann die 80 Jahre im Vergleich zu den 2000 oder so, ja, die wir schon warten? Aber wir dürfen nicht vergessen, nicht nur wir warten, sondern auch Gott wartet.
Mehr als wir.
Und das mehr und viel länger als wir, nicht wahr? Mhm. Weil unser Leben, was ist unser Leben? Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, heißt es. Was war dann unsere Wartezeit?
Ne? Ja, und so wie du schon sagst, wir dürfen auch nicht immer so diese Ewigkeit aus den Augen verlieren. Mhm. Weil dann kriegt das eine ganz andere Dimension. Was sind dann schon 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Ja, komm.
Ja, genau. Okay, schauen wir mal, wie Mose auf diesen Ruf reagiert. Vers 10, also so geh nun hin. Ja, Gott kommt und sagt, dich will ich gebrauchen. Du sollst jetzt handeln. Er hat ja schon mal selber vor 40 Jahren es versucht und ist gescheitert, ja, so selbstberufen so ungefähr und das ging daneben. Jetzt kriegt er den Ruf, obwohl er schon 80 ist. Gott sagt, dich will ich gebrauchen. Du gehst hin zum Pharao, du holst mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten heraus. Wie reagiert Mose darauf?
In Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und dass ich eben diese große Aufgabe machen soll?
Okay.
Fühlt sich halt nicht würdig.
Okay. Nicht würdig, ist es das? Echte Demut?
Demut würde ich nicht sagen.
Da klingt noch mehr Sachen, ne? Dann sagt er, was ist dein Name? In welchen Namen soll ich überhaupt kommen?
Okay, also wir haben, wer bin ich? Und dann die Frage, wer bist du?
Und später dann, sie werden mir nicht glauben. Sie werden das bezweifeln, dass du mir erschienen bist. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 10 nochmal so ein längerer Dialog.
Ja, und auch, dass er halt nicht redegewandt ist, spricht er auch noch an.
Ja.
Also er versucht ja wirklich, da rauszukommen, dass er es nicht machen muss.
Ja. Mhm. Ja, und am Ende sagt er noch, sende, wen du willst, nur nicht mich.
So nicht mich.
Ja? Also wir finden hier so irgendwie so fünfmal, ja, dass er sagt, nein, nein, danke, nein, nein, nein. Ja? Wer bin ich, wer bist du? Die werden mir eh nicht glauben. Und dann natürlich, ich kann ja gar nicht reden.
Zunge, schwere Sprache.
Schwere, ja. Holt alle Kaliber raus, so eins nach dem anderen. Bis am Ende sagt, ach, jetzt habe ich keine Argumente mehr. Na dann sende mal, wen du willst, aber nicht mich.
Und das ist vielleicht die wahre Antwort, die er gleich ehrlicherweise hätte sagen können.
Hätte er gleich am Anfang sagen können.
Zu seiner Ehre, er macht's ja dann doch.
Am Ende natürlich geht er dann trotzdem. Ja. Wie geht Gott denn darauf ein? Auf all diese Ausreden, auf all diese Versuche, Nein zu sagen.
Also was mir aufgefallen ist, gerade beim ersten Mal, Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Und die Kinder aus Ägypten führen soll. Und das ist ja auch irgendwo eine Frage. Wahrscheinlich hat sich Mose auch irgendwie erhofft, dass Gott darauf reagiert. Und Gott spricht in Vers 12, er antwortet nicht darauf. Er bewertet Mose nicht, er verurteilt ihn nicht. Er sagt, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein. Also, dass ich dich gesandt habe. Also, Darum geht es Gott gar nicht. Er sagt, ich bin mit dir und ich sende dich. Das ist mein Anliegen. Nicht, ob du würdig bist oder du gehst oder du, ich frage dich, ich bitte dich, ich fordere dich auf zu gehen und ich werde mit dir sein.
Und da wäre es eigentlich fast egal, welcher Mensch das ist, weil Gott die Schwächen des Menschen ausgleichen kann. Ne?
Und du siehst ja auch in Kapitel 4, Vers 14 dann, es kommt schon ein Punkt, wo dann da entbrannte der Zorn des Herrn. Also irgendwann ist so auf der Art die Geduld bei Gott auch vorbei. Und dann sagt er, so, da kommt ein Bruder, das ist jetzt keine Ausrede mehr, der redet für dich, geh mit ihm.
Gehen wir so ein bisschen auf. Also, bleiben wir bei diesem ersten. Also auf diese Ausrede, wer bin ich, antwortet Gott.
Ich will mit dir sein.
Ich bin mit dir. Haben wir da nicht einen Text im Neuen Testament, wenn Gott mit uns ist?
Wer kann gegen uns sein?
Im Römer, oder?
Und gibt es nicht einen schönen Namen, der das ausdrückt?
Emmanuel.
Mhm. Ah, okay. Da haben wir eine Parallele. Das heißt, auf unsere Ausrede, wer bin ich? Er hätte auch sagen können, ich bin schon zu alt. Das hätte ich eher erwartet, ne? Als mit 80, dass er sagt, ich bin doch schon zu alt. Diese Ausrede kommt gar nicht. Ein anderer wird später mal sagen, ich bin zu jung. Dann sagt dann, ja, sag nicht, du bist zu jung. Ja? Diese Ausrede kommt nicht. Er sagt einfach nur, wer bin ich? Dass du mich rufst. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Emmanuel. Oder eben, was dann auch mitschwingt in Vers 14, dann in dem Namen Gottes, na, ich bin der, ich bin. Ich bin gegenwärtig. Ich bin mit dir. Okay, gut. Auf die zweite Ausrede, wer bist du? Haben wir schon ein bisschen angerissen. Gott gibt ihm eine Antwort. Er gibt ihm so ein Stückchen Einblick. Er lässt den Anteil haben an diesem wundersamen, wunderbaren Namen. Und dann Vers 15. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Das ist mein Name, mit dem man mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Und so schickt er ihn. Sie werden ja fragen, wer ist das? Wer hat mich gesiegt? Das ist der Absender. Mhm. Okay. So geht nun hin, versammelt sie, fertig. Oh, jetzt überlegt Mose wieder, was kann ich jetzt noch vorbringen?
Die werden mir nicht glauben.
Wie antwortet Gott darauf?
Mit zwei Zeichen, Kapitel 4. Das erste ist der Stab, der zur Schlange wird. Und das zweite ist die Hand im Gewand, die dann aussätzig wird oder wieder zurück.
Und dann plötzlich wieder geheilt ist?
Ah ja, und dann gibt es ja noch ein drittes.
Und das dritte kündigt er noch an, was ist das?
Das Blut.
Aha, hier sagt er also schon, hier wird der Nil zu Blut. Das heißt, hier kündigt er schon so ein bisschen an, was dann kommen wird, nämlich diese Plagen, die dann passieren. Okay, habt ihr schon mal für euch so überlegt, warum gerade dieses Zeichen? Mit Stab zur Schlange? Hand aussätzig?
Das habe ich mir selber schon gefragt, aber keine Antwort.
Okay. Es ist ja die Antwort auf die Frage oder auf diesen Einwand, sie werden mir gar nicht glauben. Jetzt hätte ja Gott ihm alle möglichen Zeichen geben können, oder?
Er fängt halt bei dem an, was hast du in deiner Hand? Stab hat ja auch eine gewisse symbolische Kraft. Aber wie das jetzt genau dann auszudeuten ist.
Und die Hand hat er ja auch bei sich. Den Stab und die Hand hat er beides ja bei sich.
Okay. Also muss ich nicht erst groß was erfinden, muss es nicht erst irgendwo groß investieren oder so. Er hat was bei sich, okay.
Die Hand ist ja letztlich auch die, die ja dann, wenn sie ausgestreckt ist, ist Sieg. Und wenn er sie wieder zurückzieht, dann siegen die Amalekiter. Also da gibt es ja später in 2. Mose 17 diese Schlachten. Also mit dieser Hand wird noch viel passieren, sage ich mal, mit dem Stab, mit dem das Meer gespalten wird und alles. Und das sind jetzt auch die Dinge, die Mose hier gebraucht und ihm zeigt, ich kann ganz normal das, was bei dir ist, deine Hand verwenden und mit der Dinge tun, die du nicht für möglich hältst. Oder mit deinem Stab können Dinge geschehen.
Ja.
Also wahrscheinlich mit den unscheinbaren Dingen. Es war ein Hirtenstab. Hat er sich vielleicht selbst geschnitzt oder gesucht oder was auch immer.
Ja.
Also das, wo Mose auch selbst gesagt hat, ja, ich bin nicht besonders und das, was ich bei mir habe, der Stab, der soll ja, was ist an dem besonders? Das wird dann, wie du schon gesagt hast, ein Gegenstand, der mit dem viel dann verbunden wird später.
Ja, aber merkt ihr auch, Gott will ihn ja berufen, Gott will ihn gebrauchen, Gott nimmt sich auch die Zeit und ist geduldig mit ihm hier, ja, wirklich sehr, sehr geduldig. Und auf dieses Argument hin, die werden mir gar nicht glauben, stellt Gott eine Frage. Du hast schon gestrichen,
was
Luise,
hast du da in deiner
was
Hand?
Was hast du in deiner Hand? Merkt ihr, das geht tief, oder? Ich meine, er antwortet so richtig schön sachlich in den Stab. Ich meine, wozu stellt Gott diese Frage? Gott weiß es doch eh. Es geht doch jetzt hier nicht einfach nur um die Sachebene. Was hast du denn da eigentlich in deiner Hand? Was ist denn das da?
Es geht ja mehr um das, dass er Gott in der Hand hat. Ja. Die Macht Gottes in der Hand.
Ja, aber vielleicht auch darüber hinaus noch viel mehr.
Interessant finde ich auch, dass die Schlange, Aussatz und dann auch noch das Blut vom Dritten, das sind ja eigentlich sehr unheilvolle Symbole.
Ja.
Also es ist auch letztlich eine Botschaft des Gerichts mit drin,
ja,
die die Israeliten auffordert, glaubt und kommt mit aus Ägypten oder das Gericht betrifft euch auch.
Ja.
So, es ist nicht eitel Sonnenschein, sag ich mal, auch diese Zeichen, sondern die haben auch was irgendwie Furchterregendes ein bisschen, ne?
Und Gott gibt ihm das ja auch in die Hand, an dieser Stelle. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Gleichnis, Gleichnis ist es nicht, aber die Geschichte, die wir im Neuen Testament finden, wo Jesus den Jüngern sagt, gebt ihnen zu essen und sie schauen ihre leeren Hände an. Hm. Da hätte Jesus ja auch fragen können, ja, was habt ihr in euren Händen? Sie sagen nichts. Ja, ist das wirklich so? Hm. Ist das wirklich so? Bist du wirklich so mit leeren Händen? Mose muss hier nachdenken, ja. Ist es wirklich nur ein Stab oder hat er doch noch mehr in seinen Händen? Und wir haben vieles in unseren Händen. Und dann natürlich dieses vierte Argument, springen wir da noch gleich hin, wo er dann sagt, er kann ja gar nicht reden. Er hat eine schwere Zunge. Das haben wir dort in Vers 10, wo er sagt, ich bin kein Mann, der reden kann. Wie antwortet Gott darauf?
Ja, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen?
Genau. Das ist krass, weil man muss sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen. All das, was Mose ist, kommt ja von Gott.
Ja.
Das heißt, wenn Mose eine Aussage über sich trifft und Gott eine Aussage über Mose trifft, dann ist die Aussage, die Gott über Mose trifft, wahrscheinlich die wahrere. Das heißt, wenn Mose sagt, ich kann nicht reden und Gott ihn ja trotzdem berufen hat, dann weiß Gott ganz genau, zu was Mose am Ende fähig ist.
Okay.
Und Mose ist einfach ignorant.
Okay.
Mhm. Ich finde auch interessant, dass eigentlich Gott immer so antwortet, dass er sich in den Mittelpunkt stellt und Mose zurücknimmt. Mose schaut nur auf sich selber und bringt Argumente, was er nicht alles kann und warum er es nicht kann und so weiter und so fort. Aber Gott erwähnt Mose gar nicht so sehr immer, sondern zeigt immer auf so, ja, ich bin mit dir, ich bin Yahweh und ich habe deinen Mund geschaffen, also wirst du auch wohl reden können, wenn ich das sage.
Ja.
Und so weiter. Also Gott stellt sich immer in den Mittelpunkt, so auf die Art, ja, schau halt auf mich, ich mach das schon.
Ja.
Glaub mir halt einfach nur und tu es.
Ja.
Ich finde das spannend, weil normalerweise wir bei Berufungen oder wenn man seinen Beruf auch wählt, ja, auch weltlich gesehen, sollte man ja schon drauf schauen, was für natürliche Fähigkeiten man mitbringt. Die sind ja oft auch ein Zeichen dafür, wo Gott einen vielleicht hinstellt. Und es passiert eher selten, dass es mal so richtig gegen diese Gaben geht. Ja?
Mhm.
Und wir sehen vielleicht manchmal zu wenig dann das Potenzial, dass wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, dass er mir vielleicht sogar noch neue Gaben schenkt oder Potenziale erschließt, die ich nicht vermutet hätte.
Ja. Oder wie man sagt, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Gewisse Grundsubstanz, sage ich mal, muss schon da sein. Aber oft fühlt man sich vielleicht so wie auch Mose hier nicht so dazu berufen oder gar befähigt. Aber wenn Gott.
Er hatte auch kein Betätigungsfeld. Er war jetzt Hirte. Da spricht man nicht so viel vielleicht. Ja. Ja, da redet man mal vielleicht den ganzen Tag mit niemandem, weil man einfach stundenlang unterwegs ist. Ne?
Ja.
Und vielleicht hat er eigentlich schon dieses Potenzial auch gehabt. Und ja, wissen wir nicht.
Aber ich glaube, das zeigt auch etwas aus, wie Mose sich sieht und wie Gott Mose sieht. Ich glaube, wir als Menschen haben oft ein negatives Selbstbild, weil wir auch unsere Fehler und unsere Schwächen kennen. Und die kennt Gott natürlich auch, aber er sieht so viel mehr. Manchmal ist alles, was wir von uns, also wenn wir uns selbst anschauen, was wir sehen, ist Schwachheit, alles Negative, alles das, was wir nicht auf die Reihe kriegen. Aber, und das finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel, Gottes Perspektive, die er von uns hat, ist eine ganz andere. Und er sieht da viel mehr, was in uns steckt, als wir selbst.
Aber das genau finde ich ja dann immer so dieses Schöne, dass Gott etwas Schlechtes oder Negatives verwenden kann für etwas Positives. Das heißt, du siehst dann, dass ein Mensch wie Mose, der eigentlich gar nicht dafür geeignet ist, scheinbar, dann ein Volk oder halt diese Riesenaufgabe dann bewältigt, ein Volk aus Ägypten führt, durch die Wüste führt, durch das Meer führt und so weiter, der sich aber selber gar nicht so sieht und auf den ersten Blick auch gar nicht dafür geeignet ist oder wie auch immer. Mhm. Aber Gott kann das dann, das zeigt er dann, finde ich, noch viel mehr, zu was Gott fähig ist.
Ja. Mhm. Mose hat ja letztlich auch unter Gottes Inspiration einen wesentlichen Teil der Bibel geschrieben, muss man auch sehen. Er hatte also schriftsprachliche Kenntnisse, mhm, und hält eine ganze Rede, das fünfte Buch Mose,
klar,
in hoher Qualität.
Und aufgrund seiner Ausbildung, die er vorher dort in Ägypten hatte, ne?
Mhm. Das Interessante ist, weil er hatte davor schon erste Buch Mose und Hiob in der Wüste geschrieben. Also schreiben konnte er schon. Ja. Das hat er sich schon zugetraut, aber reden nicht.
Ja. Ja gut, da ist er einfach schon jetzt in einem Alter, wo er sich sagt, wahrscheinlich jetzt habe ich das verlernt so ein Stück weit. Ja, jetzt lebe ich hier unter einem anderen Volk. Das geht ja manchen auch so, wenn sie dann vielleicht in Deutschland aufgewachsen und eigentlich Deutsch-Muttersprachler sind und dann leben sie Jahrzehnte vielleicht in Amerika und kommen mal wieder hierher, dann tun sie sich auch schwer. Dann stolpert so ein bisschen man über die Sprache, ja. Vielleicht ging es ihm auch so. Aber selbst dann auf diese Bitte in Vers 13, Herr, sende, wen du willst. Und wir merken hier in Vers 14, da ist Gott dann schon auch ungeduldig. Menschlich wird es hier beschrieben, sagte ihm, du, ich schicke deinen Bruder mit dir. Da bist du nicht allein. Und später werden dann sogar die Rollen dann auch so beschrieben, ja, als wäre jetzt Mose wie Gott.
Ja. Und Aaron sein Prophet.
Und Aaron wie ein Prophet. Und am Ende heißt es dann immer, dass Mose redet oder dass Mose das tut, aber aufgrund dieser Rollenverteilung merken wir, es war ja eigentlich der Aaron, der dann hier redet und der auch hier handelt. Und da haben wir dann auch so ein schönes Bild, wie das mit dem Propheten ist, ja, wie Gott also durch die Propheten wirkt. Okay, für die paar Minuten, die noch bleiben, weil in der Lektion war diese Geschichte auch noch drin, springen wir noch zu diesem Donnerstagsabschnitt. Also Mose ist dann tatsächlich so weit zu gehen und auch bereit zu gehen und macht sich auf den Weg. Aber gerade in Kapitel 4, dort ab Vers 18, da taucht noch so eine seltsame Geschichte auf. Ich nenne sie mal durchaus seltsam, weil während sie hier unterwegs sind, hat es den Anschein zumindest, heißt es dort so, dass Gott den Mose töten möchte. Ich schaue mal gerade, nehme den Stab.
Genau, Vers 24.
Vers 24, da ist es, genau. Ja, das geschah aber, als unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Vers 24 bis Vers 31. Wie wird hier diese Situation entschärft? Wie wird die gelöst? Was ist das Thema hier? Worum geht's hier?
Ja, die Zipporah wird dann tätig und beschneidet den Sohn. Und dann scheint der Engel des Herrn zufriedengestellt zu sein und das Gericht abgewendet.
Okay, also Thema ist Beschneidung. Offensichtlich wurde hier etwas nicht getan. Wird uns das Detail gegeben, welcher Sohn hier beschnitten wird?
Ich glaube, es stand irgendwo, dass es der Jüngere war, aber ich weiß es gerade.
Es bleibt wohl nur der Jüngere, weil er hat ja zwei Söhne. Und der erste war offensichtlich beschnitten. Und beim zweiten wurde das nicht gemacht. Und als, so wird es ja hier beschrieben, Vers 24, der Herr ihm entgegentritt, um ihn zu töten, scheint Zipporah sofort zu verstehen, worum es geht. Mhm. Und sie handelt.
Wie kommen wir jetzt darauf, dass es der Jüngere ist? Ich finde den Text gerade nicht.
Ich glaube, das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Mhm. In Kapitel 2, Vers 22 wird ja gesagt, dass ihm der Sohn Gershon geboren wurde. Ich bin ein Fremdling geworden.
Ja. Mhm.
Und später wird dann noch darauf hingewiesen, dass er noch einen zweiten Sohn hat.
Ja. Ich meine, es ist ja dann, Israel ist mein erstgeborener Sohn, sagt Gott.
Ne? Ja.
Und dann eben zum Pharao, dass du meinen Sohn ziehen lässt und so weiter. Ja. Sonst will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und irgendwie in diesem Zusammenhang ist auch was mit Moses Sohn eben zu tun. Ne?
Okay. Ich meine, wir haben hier in der Lektion einen Absatz aus dem Buch von Ellen White, wie alles begann.
Ja,
okay. Und sie gibt uns da diesen kleinen Hinweis, dass es also hier darum ging, dass die Zipporah offensichtlich dagegen war, dass der jüngere Sohn beschnitten wird. Und Mose dem offensichtlich zugestimmt hatte und den jüngeren Sohn nicht beschneiden ließ. Aber jetzt ging die ganze Familie, also Mose und Zipporah und die beiden Söhne, nach Ägypten Und hier wird also Mose auf ziemlich krasse Art und Weise an etwas erinnert, was er versäumt hat. Und Zipporah erkennt das sofort und handelt. Ich meine, normalerweise wurde ja die Beschneidung nicht von einer Frau durchgeführt, sondern immer auch von einem Priester und so weiter oder einer Synagoge dann von jemandem, der dazu bestimmt wurde. Das ist ja sicherlich eine Ausnahme. Aber sie wusste, worum es ging, und sie hat auch gleich gehandelt und damit eben auch durch Blut hier, wie sie dann sagt, Vers 26, ja, Blutbräutigam wegen der Beschneidung, hat sie hier das Problem gelöst und geklärt.
Ich stelle mir das auch so vor, dass Mose vielleicht eben das erste Buch Mose aufgeschrieben hat.
Ja.
Und dort ja auch von diesen Dingen gelesen hat,
ja,
dass die Beschneidung durchgeführt werden sollte. Also vielleicht ist es im Zusammenhang auch so, dass ihm das eigentlich gerade bewusst wurde.
Ja.
Und er jetzt aus irgendeinem Grund nicht sein Gewissen oder dem, was er gerade erkannt hat, gefolgt ist. Und jetzt Gott ihm entgegentritt und sagt, es ist wichtig, dass du als der Leiter dieses Volkes und all das, was du werden sollst, du musst wirklich in diesem völligen Gehorsam leben, sonst kann ich dich nicht so gebrauchen für das.
Das ist die praktische Anwendung auch für uns. Ja, also wenn wir wissen, auch durch das, was Gott uns gesagt hat, was richtig ist und was falsch ist, dann sollten wir auch danach handeln. Und das war hier eine wichtige Erinnerung an Mose. Er hat ja dann daraufhin, als er auch gemerkt hat, das geht hier wirklich auch um Leben und Tod, hat er sich ja dann entschieden, seine Frau und die Kinder wieder nach Hause zu schicken zu Jethro und ist alleine weitergezogen. Und erst später kommt dann Jethro mit der Familie und bringt sie dann zu Mose zurück.
Ja, vor allem auch, wenn du in einer Führungsposition bist, dass du dann noch mehr in der Pflicht bist, auch in den kleinsten Dingen gehorsam zu sein. Ja. Solltest generell, aber auch als Führungsperson noch viel mehr.
Noch viel mehr. Ja, du hast diese Verantwortung. Und es geht ja nicht, dass du andere belehrst, aber selber dich nicht daran hältst. Mhm. Ja, das geht sicherlich nicht. Und Mose wusste das. Und wir haben auch guten Grund, hier anzunehmen, dass Mose selber auch beschnitten war. Mhm. Und daran konnte ja dann die Pharaos-Tochter auch erkennen. Es ist ein israelitischer Knabe. Woher weiß man, dass es ein Knabe ist? Man schaut nach. Okay. Mhm. Von daher wusste sie es genau und hat sich aber trotzdem entschieden, ihn auch zu erhalten und nicht wegzugeben. Okay, ich danke euch. Spannendes Gespräch. Leider ist die Zeit vorbei. Ich gebe mal diese Frage auch noch weiter an die Zuhörer bzw. Zuschauer. Welche Bedeutung hat es denn für euch, wirklich treu zu sein, auch in den kleinen Dingen? Weil Jesus sagt es ja, ne? Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist in großen Dingen auch ungerecht. Bin gespannt auf die Kommentare. Wir beten noch gemeinsam mit David.
Lieber Gott, wir wollen dir danken für diese Gesprächseinheit. Wir wollen dir auch danken dafür, dass du damals wie heute an deinen Bund gedacht hast und deinem Volk treu gewesen bist und es immer noch bist. Wir wollen dich bitten, dass du die Zuschauer, jeden, der das hier sieht, segnest mit diesem Gespräch, mit dem, worüber wir heute gesprochen haben. Lass die Eindrücke auch sacken lassen, dass wir uns daran erinnern, wer du bist, was du für uns getan hast und dass wir auch lernen, in diesem Gehorsam zu leben, damit wir wirklich auch aus Ägypten, aus dem symbolischen Ägypten in das gelobte Land geführt werden können. Hab Dank für alles. Das beten wir in deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.